Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
1:2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren. Die zweite Niederlage in Folge seit nunmehr 4 Spielen ohne Sieg. In der Tabelle auf Platz 9 abgerutscht, nur noch 5 Punkte bis Platz 16. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Diese und weitere Schreckensmeldung bespreche ich heute mit Tobi Krause von 96freunde.de. Servus Tobi. Ja,
schönen guten Abend.
Und von Tim Block. Hi Tim.
Hallo.
Ja, es ist alles ganz fürchterlich in Hannover. Oder vielleicht auch nicht. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir da heute ein bisschen relativieren. Aber wir sollten das auf jeden Fall mal durchsprechen, das Thema. Und wir fangen an mit Frankfurt. Dann sprechen wir natürlich auch noch mal über die Fan 50+1 Boykottgeschichte. Und hinten raus natürlich Augsburg. Nächsten Samstag 15:30 auswärts in Augsburg. Der 8. gegen den 9. Beide 12 Punkte. Na, das ist doch ein perfektes Spielchen mit ein bisschen Wichtigkeit. Aber das alles erst später. Jetzt Eintracht Frankfurt. 2:1 verloren. Tim, du warst im Stadion.
Genau, ja. Ich habe es mir live und in Farbe angesehen und musste mit Erschrecken feststellen, dass Florian Hübner von Anfang an spielt. Dafür kein Kaderplatz hat Manuel Schmiedebach bekommen. Also scheint Florian Hübner doch besser zu sein als Manuel Schmiedebach und man sich keine weiteren kreativen Optionen für die Schlussphase im Mittelfeld aufzuheben muss. Dafür lieber mit Hübner von Anfang an 90 Minuten lang
aber
super Fußball genießen
kann. Tim, ist dafür nicht Fossum im Kader gewesen? Also ich meine, für diese Option, die du gerade aufgezählt hast, Kreativität hinten raus und das ist doch eigentlich der Schmiedebach den Platz, ja, Fossum hat Schmiedebach den Platz quasi weggenommen, würde ich sagen.
Gut, dann nehme ich alles zurück, was zu Herrn Schmiedebach zu sagen ist, aber dennoch finde ich die Entscheidung, mit Hübner von Anfang an zu starten, fraglich. Ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, wie Waldemar Anton die letzten Spiele, wenn er in der Innenverteidigung gespielt hat, fand ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und man hat ja auch gemerkt, also insbesondere gegen den Ball musste ja nun Anton das eine oder andere Mal wirklich eingreifen hinten in der Kette. Und das lag nicht unbedingt an Salif.
Tobi.
Fand ich jetzt ein bisschen.
Ja. Tobi.
Ja, ich bin ganz sprachlos.
Schmiedebach oder Fossum? Und warum sprachlos? Du sollst hier, das ist ein Podcast, du musst hier reden. Sprachlosigkeit gibt's hier nicht.
Na, also für mich gibt's keine Alternative zu Florian Hübner, wenn der Philippe verletzt ist. Und Waldemar Anton wird einfach in der Regel auf A6 gebraucht. Jetzt hat er ein schlechtes Spiel gegen Frankfurt gemacht, das kann man vorher aber nicht wissen. Ich bin da nicht ganz der Meinung von Tim. Deswegen, ich finde zwar, dass Hübner ein ganz furchtbares Spiel gemacht hat, aber auch das kannst du halt vorher nicht wissen. Und wenn Anton und Hübner einen schlechten Tag haben, dann können wir das nicht kompensieren. Das haben wir deutlich gemerkt.
Was hat denn Anton eigentlich gespielt, Tobi? Hat er dritten Innenverteidiger gespielt oder hat er Sechser gespielt?
Na, wie immer sehr flexibel. Ja, also sicherlich ist er auch mit zurück in die Innenverteidigung gerückt, wenn Frankfurt irgendwo gefährlich in Richtung gegnerisches Tor lief. Er hat aber auch mit, mit das Spiel aufbauen. Aber ich glaube, er hat sich selber am Samstag nicht so wohl gefühlt, habe ich das Gefühl gehabt. Auch er wirkte, ich will nicht sagen überfordert, weil ich wusste auch gar nicht so genau, was er spielen soll. Deswegen ist die Frage, glaube ich, ganz berechtigt.
Ja, ich finde, man kann ganz gut sagen, dass er sich so an Kevin Prince Boateng echt die Zähne ausgebissen hat. Also der ist ihm echt extrem auf den Leim gegangen.
Es war auf der einen Seite, dass es nach hinten nicht so dolle war, aber es war halt auch, wie Tobi gerade schon gesagt hat, im Spiel
nach vorne nichts.
Also da waren teilweise Pässe dabei, auf Korb oder auf Ostrzolek und manchmal auch auf Sané, die einfach 4,50 Meter am eigenen Mann, also am Mitspieler vorbeigelaufen sind. Und
das hat er sonst deutlich besser gemacht.
Ja, natürlich.
Also, auch nach vorne mit sehr gefährlichen Pässen in irgendwelche Schnittstellen, das hat er diesmal gar nicht gemacht. Also der war völlig von der Rolle.
Absolut.
Und da hat Tobi vielleicht schon das perfekte Stichwort für gegeben, Pass in die Schnittstelle. Das hat nämlich einer gemacht, der mal bei Hannover 96 gespielt hat, Marius Wolf. Und das war in der 10. Minute und das war das erste Gegentor aus dem Spiel heraus für Hannover 96 diese Saison. Und es war das erste Gegentor, beziehungsweise überhaupt das erste Tor in der ersten Halbzeit, wenn Hannover auf dem Platz steht. fand ich, war so ganz gut beschrieben für das, was quasi bei Hannover alles schiefläuft. Wir haben im Spielaufbau, so kurz vor der Mittellinie, haben wir den Ball verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Auf jeden Fall war der Ball auf einmal weg. Dann ging
Und war das nicht Martin Harnik mit einem wirklich Katastrophenfehlpass?
Glaube ich dir aufs Wort, aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich habe es nicht vor Augen. Ich weiß,
ganz was schlimmes Zuspiel.
Was
im Mittelkreis? Aber ich habe mich viel mehr gewundert, was Salif teilweise,
so, also genau.
wie er stand auch. Also
wo war der denn? Also
wo war der denn? Irgendwie ja nicht nur das, so wo war er denn? Sondern ich finde, man konnte schon so wenige Sekunden vorher schon sehen, oh, Alter, wenn da jetzt ein Pass in die Tiefe kommt, dann wird's echt gefährlich so, ne? Und da jetzt Hübner halt auch nicht super mithalten kann mit Aller, wenn der seine 1,90 mal in Bewegung setzt, dann ist der weg, ne? Dann kannst du noch so schnell sein, da ist vielleicht Philippe halt ein bisschen schneller. Ich glaube, das ist sogar der schnellste Innenverteidiger von uns auf 100 Metern, glaube ich. Ist ja egal. Also vorher hat, weiß nicht, wenn Sani rausrückt, muss er halt recht haben. Ne? Genau wie beim Tor. Wenn ein Torwart rausgeht, muss er den Ball auch haben.
Ja, nicht, wenn er so früh liegt. Das ist ja, halt doch, nur, ja, ist doch ja, nur Philipp Schauner. Also ja, nicht gegen, ja, ne, aber es ist halt doch nur Philipp Schauner.
Ja.
Ja,
hat also ja jetzt diese Saison auch schon oft genug gerettet, aber wir wollen
aber es doch. Er liegt aber immer früh. Er liegt immer früh. Ja. Er macht genau das Gegenteil von.
Er liegt sich oft schlafen, ja, das stimmt.
Ja, ganz oft wird er angeschossen dann, weil die ihn nicht über ihn rüberlüpfen können. Das können die anderen Stürmer anscheinend nicht. Aber dass er lange, lange stehen bleibt und es den Stürmer fast unmöglich macht, vernünftig abzuschließen, das hatten wir bisher nur einmal. Ja. Also ein Torwart.
Das stimmt, den haben wir leider nicht mehr.
Der spielt in Stuttgart, ne? Der Torwart jetzt.
Ja, der ist auch so gut gemacht. Ich meine eigentlich noch einen anderen.
Du meinst den davor, so, okay. Robert Enke.
Ja.
Das war der immer, ja, immer stehen blieb bis zur letzten Sekunde und sich hat anschießen lassen. Ja,
also, der ist immer stehen geblieben, ja.
Diesmal, es war Marius Wolf, der wirklich einen guten Pass in die sich öffnende, und da sind wir dann wirklich beim Problem, bei dem sich öffnenden Innenverteidigung spielte, und Aller war es dann, der vor Schauner, ja, keine Probleme hatte, ihn zu überlupfen. Wie gesagt, Tobi hat das, glaube ich, gerade auch schon versucht zu relativieren. Schauner hat unfassbar viele von diesen 1-gegen-1-Situationen gehalten. Diesmal hat er halt nicht gehalten. Okay. Aber das Schlimme war doch, Tobi, dass das im Spielaufbau, es waren alle nach vorne, also gerade in der Bewegung nach vorne, das war so komplett das perfekte Beispiel für auf dem falschen Fuß erwischt.
Das stimmt. Aber das haben wir bisher vielleicht Glück gehabt oder haben bisher nicht so schlechte Pässe gespielt, weil es kommt leider relativ oft vor, besonders bei Salif Sané, dass er versucht, sich damit einzuschalten, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, eine zusätzliche Anspielstation dann im Mittelfeld zu sein oder sogar mit dem Ball versucht, durch gegnerische Reihen zu laufen. Das ist ein Stück weit besser geworden in den letzten Spielen, aber das war jetzt das Hauptproblem. Er war weit ab des Balles und auch des Gegenspielers, der dann gestartet ist. Tim hat es gerade gesagt, Hübi hatte da keine Chance mehr hinzukommen. Und dann kommt sowas bei raus. Das ist das Spiel, was wir unter Mirko Slomka gespielt haben. Den Ball erobern, sofort in die Schnittstellen spielen und zack ist der Ball im Tor. Und das wurde dann diesmal gegen uns gebracht, und Frankfurt brauchte gar nicht viel in diesem Spiel. Die waren jetzt ja auch nicht so, dass die da ein Offensivfeuerwerk abgefeuert hätten oder spielerische Glanzlichter gesetzt hätten. Aber sie waren aber in entscheidenden Situationen einfach wacher und auf Ballhöhe. Und das war 96 in dem Spiel nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe erwartet, sie kommen frisch aus einer Länderspielpause wieder. Es waren ja nicht so wirklich viele von uns im Länderspieleinsatz. Aber ich fand, im Kopf waren sie sehr müde.
Ja, das fand ich auch. Also es fehlte irgendwie so ein bisschen die Frische, vielleicht ist das sogar das richtige Wort. Und es ist passierte dann ja auch irgendwie nach dem 1-0 für Frankfurt, passierte auch relativ wenig, fand ich, bis zu dem Tor, was wir dann gemacht haben. Und das war natürlich, es war selbstverständlich so, denn ich tippe immer, dass Sané ein Tor macht im Spiel, und wenn ich es vergesse, dann macht er es. Also von daher war natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass Sané an dem Tag trifft. Ich konnte es gar nicht sehen. Ich saß im Norden und konnte es von da hinten gar nicht sehen, wer es im ersten Moment war, weil da so 2-3 zusammenstanden. Aber natürlich war es Sané, der nach einer Ecke von Schwegler, Tim, die hat er wirklich, ich habe das in der Wiederholung nochmal gesehen im Fernsehen, die hat er so mit der Innenseite ganz komisch geschossen. Das sah irgendwie komisch aus, aber perfekt getimt, und dafür ist Sané dann wieder gut.
Ja, 1,96 voll ausgenutzt, ne? Ist halt einfach ein guter Kopfballspieler, muss man einfach auch sagen. Ich glaube, gibt in der Bundesliga halt auch nicht wirklich so viele Spieler, die im 16er so ihre Körpergröße so gut zum Einsatz bringen wie Salif und Yannick Westergaard halt auch. So gibt's halt nicht wirklich viele Spieler, die so konsequent die Bälle aus der Luft verwerten können. Und das ist, ob das jetzt nun im defensiven Bereich passiert oder ob das jetzt nun vorne im gegnerischen 16er passiert, ist mir persönlich erst einmal nicht so ganz so wichtig, weil ich finde, dass man Tore nach Standard nicht immer ganz so hoch hängen darf. Aber trotzdem hat er super gemacht, hat sich echt Platz geschafft, ist auch beweglich in seinem Zirkel so gewesen. Und die Ecke war sowieso richtig gut getreten. Ich finde, dass Schwegler sowieso echt gute Ecken und Freischüsse tritt. Zumindest die in den 16er reinsegeln und die nicht direkt aufs Tor gehen sollen.
Mhm. Tobi, wie fandst du das Tor?
Ich bin froh, dass Füllkrug nicht noch an den Ball gekommen ist. Der hätte den wahrscheinlich sonst so hingeköpft, obwohl er grundsätzlich ja auch ein guter Kopfballspieler ist. Ich finde, was Tim sagt, stimmt. Die Ecken, nicht nur das Tor, sondern die Ecken oder die Standards, muss ich ja sagen, von Firmin Schwegler, gefallen mir ausgesprochen gut. Zumindest, ne, wenn er sie indirekt ausführt und sie eben nicht aufs Tor gehen sollen. Gefällt mir das sehr gut. Das ist eine Qualitätssteigerung im Vergleich zu, ich möchte mal sagen, den letzten Jahren. Und wobei Edgar Pripp ähnlich gute Standards zu Ende der letzten Saison geschossen hat, aber das kann er jetzt ja leider nicht wieder unter Beweis stellen im Moment. Und das war natürlich eine tolle Ecke, es war ein toller Kopfball. Ja, und wie gesagt, froh war ich, dass Niklas Füllkrug den nicht erwischt hat.
Ja, das wird vielleicht auch in Zukunft öfter mal so sein. Auch,
der mir uns ganz schlecht gefallen hat, ja. Also ich stimme André ja selten zu, aber er hat während des Spiels mal getwittert, wenn Jonathas fit ist, muss er spielen und wenn er nicht fit ist, darf er nicht auf der Bank. Und das ist gar nicht so verkehrt gewesen in dem Moment, weil ich muss wirklich sagen, Niklas Füllkrug, ja, ist halt doch kein Erstligastürmer, ich weiß es nicht. Also ist
bestimmt ein netter Typ und so, ne? Also das auf jeden Fall.
Ja, aber also das war gar nichts. Das ist bisher die ganze Saison gar nichts.
Das war bisher die ganze Saison gar nichts, stimmt. Hans hatte, wo wir gerade bei...
Das meine ich jetzt gar nicht mal, weil er noch kein Tor geschossen hat. Das wäre sehr ungerecht, ihn nur daran zu messen, sondern absolut. Grundsätzlich ist er... Boah, nee, das reicht nicht.
Hans hat so während des Spiels getwittert, es war die 61. Minute, als Bebu kam, hat er gesagt, oh, Füllkrug ist auf dem Platz, schon die ganze Zeit. Und das traf die Sache auch relativ gut, fand ich. Ein anderer, der immer viel gelobt wird. Aber der trifft halt und deshalb wird er natürlich auch gelobt. Wenn er nicht treffen würde, würde ich gerne mal wissen, wie über ihn gesprochen wird.
Absolut.
Ne? Ob das auf einem ähnlichen Niveau ist wie über Füllkrug aktuell. Ist Martin Hanik, ihr habt es natürlich schon schnell gemerkt und gerafft. Der hatte vor der Pause noch eine Chance und zwar stand er auf einmal frei im 16er, so weiß ich nicht, 8-9 Meter vorm Tor. Und Tobi, das war jetzt so die zweite, dritte Chance in Folge, die er nicht macht. Und mir kommen natürlich bei sowas dann immer im Hinterkopf die Stimmen der Stuttgarter, die, als wir ihn damals verpflichtet haben, genau. Die haben, ich will nicht sagen, sie haben uns ausgelacht, aber sie haben so sinngemäß gesagt, den Chancentod, was wollt ihr denn mit dem? Jetzt haben wir letztes Jahr verdammt viel Spaß gehabt mit ihm. Dieses Jahr ja auch schon.
In diesem Jahr schon,
genau. Aber, Tobi, führ den Satz fort, aber.
Aber in den letzten zwei Spielen hat er zu viel liegen lassen. Das muss man schon ganz klar sagen. Er hatte ja nicht nur diese eine Möglichkeit, er hat ja öfter den Ball im 16er auf den Fuß bekommen und hat da irgendwie keinen Abschluss auch nur halbwegs ordentlich hinbekommen. Er arbeitet viel für die Mannschaft, er macht auch viel nach hinten. Dass es mal in die Hose gehen kann, haben wir vor dem 0-1 gesehen. Im Moment, also ich glaube, dass er wieder mehr glänzt, wenn er jemanden da vorne drin mit sich hat, der ihm auch helfen kann. Und das ist halt an Niklas Füllkrug im Moment nicht. Und auch um ihn herum, auf den Außen, war jetzt auch Kenan Karaman, den ich ja sehr schätze, im Gegensatz auch wieder zu Hans, er hat mir nicht so gut gefallen in dem Spiel, deswegen Martin Hanik war da so ein bisschen oder ist so ein bisschen der Alleinunterhalter im Sturm, hat der Trainer ja auch erkannt, indem man sagt, wir sind viel zu viel von Hanik abhängig. Ja, aber da muss er halt auch andere Spieler aufstellen, denn so wie er aufstellt, da sind wir auch wirklich abhängig von Martin Hanik, weil der Rest es nicht hinkriegt. Ein Bebu auf der Bank bin ich kein Freund von. Jetzt hat er auch nicht so viel bewegt gegen Frankfurt, aber in der Regel, er hat ja schon von Anfang angespielt, aber er sorgt immer für Belebung, er ist ein unangenehmer Gegenspieler, er ist unglaublich schnell und dabei nicht ganz so wüst wie ein Noah Joel Sarin-Rembazé, sondern überlegter und auch stärker für mich. Deswegen würde ich den überhaupt nicht auf die Bank setzen und dafür dann, Kenan Karaman spielen lassen oder auch Niklas Füllkrug. Das passt im Moment nicht so ganz. Das ist so ein bisschen ein Festhalten am Altbewährten. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es jetzt heißt, er wird viel umbauen. Und das glaube ich auch.
Oh, da sprechen wir nachher noch drüber. Habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Breitenreiter will umbauen. Ist ein ganz großes Thema noch. Tim, deine Worte zu Hanik. Ich meine, kann man den ja nur stark reden. Man kann ja nichts Schlechtes über ihn sagen. Zumindest wenn man jetzt auf offizieller Seite ist. Denn ohne ihn ist es kaum vorstellbar.
Ja, also auch in der ersten Bundesliga ist es auch ohne ihn kaum vorstellbar. Das haben jetzt so die ersten Spiele gezeigt, wo er einfach ja dann getroffen hat, wenn er Bock hatte. Ich weiß nicht, ich habe das erst vor 3-4 Tagen auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, dass wenn der Martin Hanik gegen Gladbach das 2-1 macht, dann läuft das Spiel und dann läuft auch dieses letzte Spiel gegen Frankfurt ganz anders, dann läufst du da ganz anders auf. Also es ist halt eben doch auf so einem hohen Niveau einfach sind so Kleinigkeiten, die Saisonziele korrigieren lassen, die Spiele entscheiden und so weiter und so fort. Und man muss es halt auch mal heute, also gegen Frankfurt muss man immer sagen, da kam jetzt auch nicht besonders viel, was Hand und Fuß hatte, nach vorne ins letzte Drittel so. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, da haben wir uns echt super, super vorgearbeitet und haben uns dem Pressing total entzogen und sind genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen. Wir waren halt einfach gegen Frankfurt auch immer mal einen Schritt zu spät. Und das, wenn man sowas im Spiel nicht korrigieren kann, durch irgendwelche taktischen Umstellungen oder durch einen neuen Impuls von außen, dann wird es echt schwer in der ersten Bundesliga. Und dann wird es auch gegen Eintracht Frankfurt sehr, sehr schwer. Ich komme jetzt sofort auf Martin Hanik zu sprechen. Ich möchte gerne noch was Allgemeines halt noch sagen. Ich finde zum Beispiel, dass Kenan Karaman sicherlich keinen guten Tag hatte. Gar keine Frage. Aber da reihen sich wirklich eigentlich alle mit ein, was das heißt. Aber ich finde, wenn Kenan den Ball hatte, hatte man zumindest das Gefühl, dass das wenigstens ein bisschen Hand und Fuß hat, was er nach vorne macht. Wenigstens ein bisschen. Auch wenn nicht alles klappt und wenn er den Ball sicherlich auch mal zu lange hält. Und wenn da auch sicherlich mal ein Pass dabei ist, der dann daneben geht oder ins Aus geht und so, aber da haben sich am Samstag viele nicht mit Ruhm bekleckert, die sonst hier Heldenstatus genießen. Und Martin Hanik hat doch auch jetzt gegen Frankfurt, das war doch gar nichts. Das war doch gar nichts. Da war doch, also auch das Ding in der ersten Halbzeit, ich glaube kurz vor oder kurz nach dem 1-1, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es da zu dem stand, wo er, sag ich mal, frei zum Schuss kommt. Ja, das sieht halt echt doof aus, auch wie er den Ball trifft, aber ich glaube, wenn der wenn er einfach ein bisschen besser in Form ist, dann macht er den auch rein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Martin Hanik im 16er den Ball an den Fuß kriegt, dann ist der Ball drin. So, die Qualität hat er auch. Das hat er auch schon nachgewiesen. Aber ich glaube, unser größtes Problem ist einfach, dass von hinten heraus echt so wenig Verwertbares kommt, dass du vorne wirklich die Bälle, die da ankommen, dass es echt Fallobst. Also da kannst du als Stürmer nicht wirklich viel mit anfangen. Und wenn du dann halt auch noch einen Sturmpartner hast, dem es nicht wirklich gelingt, auch mal einen Ball zu halten und auch mal einen Ball wirklich so anzunehmen, dass der nicht 3-4 Meter weiter nach rechts oder links springt, dann ist es auch anstelle von Martin Hanik echt schwer, daraus was zu machen.
Aber ich erinnere mich an eine Szene von Matthias Oscholek, der super freigespielt wird im Strafraum links und dann den Ball auch so kläglich annimmt. Mensch, das sind halt Dinge, die dürfen dir dann nicht passieren. Ne? Das ist genau das Problem, was du ansprichst. Das sind diese kleinen Fehler, die dann auf so einem Niveau bestraft werden. Und Kenan, ich bin ja an sich, wie gesagt, ein Freund von Kenan, aber in dem Spiel hat er sehr viel verschleppt. Er hat das Tempo rausgenommen, ist ins Dribbling gegangen, wenn Dribbling nicht nötig war, hat nicht gespielt, wenn er hätte spielen sollen, oder hat gespielt, wenn er nicht hätte spielen sollen. Das war auch nicht sein Tag, aber du hast natürlich recht, er hat sich da eingereiht in eine Reihe eigentlich von 10 Feldspielern. Es gab doch keinen, der jetzt besonders positiv herausgestochen hätte, finde ich zumindest. Sie waren alle unter ihren bisher gezeigten Leistungen.
Ganz genau.
Und an sich bin ich auch ein Mensch, der sagt, wenn Kenan den Ball hat, dann passiert da auch was Positives, weil der eine Idee hat, weil der technisch das auch drauf hat, das umzusetzen, was er als Idee hat. Also wenn es darum geht, wen lasse ich da spielen, wenn ich die Wahl habe, auch zwischen einem Felix Klaus und einem Kenan Karaman, würde ich immer Kenan Karaman nehmen. Auch wenn der vielleicht eine Grundständigkeit weniger hat, der hat deutlich bessere Spielübersicht, deutlich mehr Zug zum Tor, deutlich, wenn ich mir überlege, wie Klaus abschließt. Meine Herren, ey.
Oh. Nicht nur das, ist halt auch so, dass der halt auch Laufwege drauf hat, der Kenan, das macht er wahrscheinlich einfach automatisch, ich müsste darüber nachdenken. Das ist auch immer so leicht, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, vorm Rechner sitze, ich kann mich darüber einfach so äußern, weil ich bin halt kein Fußballprofi und kein Trainer und nix. Also ich bin der festen Überzeugung, die würden uns alle in der Telefonzelle komplett schwindelig spielen, ne? Das muss ich auch mal sagen, weil es kann auch halt sein, dass man irgendwie so ein bisschen falsch in den Hals kommt, wenn ich dann so Leute kritisiere. Aber bei Kenan ist halt einfach so, der hat auch so Laufwege, der öffnet auch teilweise so Räume, die nutzen wir überhaupt nicht. Und das frage ich mich halt auch, da muss man halt einfach auch mit Spielern spielen, die hinter Kenan schon Nomination starten, die dann diese Lücken einfach auch wesentlich besser ausnutzen, weil die Lücken, die er reißt, die werden dann anschließend vom Gegner dann genutzt, um dann eben sofort uns in ein schlechtes Gegenpressing zu bringen.
Das zumindest jetzt am Samstag. An deinem Spiel war das schon besser. Da hat man das auch mal versucht für sich zu nutzen. Es war einfach ein gebrauchter Tag. Also das Spiel, das darf nicht, das muss auch aus den Köpfen schnell raus, weil du hast mit Augsburg jetzt ein recht wichtiges Spiel vor der Brust. Wir sind uns, glaube ich, einig, Dortmund zu Hause, das wird eher auch wieder eine Nullnummer.
Selbstläufer.
Bitte?
Selbstläufer.
Ja, nur wenn Philippe spielt, bitte. Ja.
Das wird eng.
Aber jetzt ernsthaft. Ich bin noch nicht der Meinung, dass wir jetzt auf dem Weg in den direkten Abstiegskampf sind. Das glaube ich nicht. Dafür waren die gezeigten Leistungen bisher zu gut. Augsburg ist für mich so ein kleiner Gradmesser. Die musst du schlagen, darf ich jetzt auch gar nicht sagen. Vor allem sind wir noch gar nicht so weit. Also, Kenan Karaman belebt das Spiel so.
Danke, Tobi. Sehr, sehr schön. Danke, danke. Mag ich. Lass uns noch kurz zweite Halbzeit zusammenfassen. War ein richtiges Kackspiel in der zweiten Halbzeit. Also auch von beiden irgendwie richtig kacke. Und hinten raus nahm es dann nochmal Fahrt auf. Ich erinnere mich an einen Schuss von einem Frankfurter, wo Korb den Fuß hingehalten hat, der dann so auf dem Boden noch auftitscht und dadurch auf einen kurzen Pfosten geht durch dieses Ablenken. Czauner steht einfach nur da und betet, dass der Ball irgendwie daneben geht und er dreht sich dann so um den Pfosten nach draußen. Das hätte böse ins Auge gehen können. Haben wir vielleicht Glück gehabt oder wie auch immer. Vielleicht haben die Frankfurter kein Glück gehabt in der Szene. Ich glaube, das trifft's am besten. Sané hat dann nochmal, wie es immer so ist, wenn er ein Tor macht, dann wird er natürlich mutig. Hat dann nochmal einen Fernschuss rausgelassen, da ist auch nicht viel passiert. Und dann wurde Jonatas eingewechselt und in der 87. Minute, zwei Minuten nachdem er eingewechselt wurde, steht er komplett blank vor Radetzky. Aber komplett blank. Und ich muss gestehen, wenn mein Nebenmann im Stadion nicht so kräftig wäre, wie er war, schönen Gruß an dieser Stelle, vielleicht hätte ich ihn in zwei Teile gebrochen.
Rückpass.
Tobi, hat er gedacht, es ist abseits oder was ist das?
Ja, klar, er hat sofort rausgeguckt. Nach seinem Schuss hat er sofort zum Assistenten geschaut. Aber das ist ein Fehler. Und das unterscheidet einen richtig klasse Spieler von einem durchschnittlichen Spieler. Der klasse Spieler spielt weiter, auch wenn abgepfiffen ist und schießt den noch rein. Gut, dann gibt's halt kein Tor. Und er hat halt darauf gewartet, dass der Pfiff kommt. Nein, spiel doch bitte weiter. Das unterscheidet ihn auch, glaube ich, von einem, ich liebe übrigens Schmie so seit Samstag, von einem Aller. Der Aller hätte den reingebucht. Der hätte den Radetzky mit reingeschossen. Und dann macht unser Jonatas macht da so ein Schüsschen. Das hat mich total, hat mich maßlos super aufgeregt, weil Abseits oder auch Foul oder sonst irgendwas ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und nicht, wenn du glaubst, du bist im Abseits. Was ist denn los? Du musst doch immer glauben, du bist nicht im Abseits.
Warum liebst du Schmie so? Was ist da los?
Das war ein tolles, der hat toll kommentiert. Und ich liebe es, wie er Aller ausgesprochen hat. Ich fand das ganz großartig. Zumal der Manager Hübner ihn Haller ausgesprochen hat. Hatte auch sowas? hat ja was. Ist ja schön heimatverbunden, finde ich ganz großartig. Passt da halt wohl nicht.
Ja, ist ein Franzose, ne? Also ich hatte ja letzte Woche hier mit Basti vom Eintracht-Podcast auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, mit Aller sind wir schon nicht so weit weg von der Wahrheit. Und selbst wenn nicht, dann haben wir halt mal wieder Namen falsch ausgesprochen. Das ist ja nicht schlimm.
Aber gut. Der ist mir sehr positiv aufgefallen.
Ja, der doch.
Absolut. Und ist günstiger gewesen als Jonatas. Ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber die haben für ihre 7 Millionen mehr bekommen als wir, für unsere Millionen.
Ja, jetzt erstmal. Wir warten dann mal ab.
Ja, genau. Reicht
das Kreuzband und dann haben
wir auch viel Migräne bekommen. Entschuldigung, wir haben viel bekommen.
Ja, wir haben,
Migräne und PlayStation.
So, Migräne, jetzt aber mal ernsthaft, Migräne weiß man doch, das ist doch chronisch. Oder nicht? Das wäre ja der erste Migräneanfall von ihm gewesen sein. Oh, könnte ich mich da aufregen. Doch.
Aber irgendwann musst du ja den ersten haben.
Meinst du, das war der erste?
Weiß ich nicht. Aber also ich hatte noch nie eine, aber wenn ich jetzt.
Ich auch nicht.
Ich sag mal, ich wechsle morgen, wechsle ich den Arbeitgeber, die fragen mich, nee, dürfen sie nicht. Aber ich sage stolz noch, ich habe noch nie Migräne gehabt, nächsten Tag kriege ich Migräne. Kann ja passieren, theoretisch.
Ja gut, dann ist alles gut, aber wenn das bekannt war, dann.
Dann ist die Frage, ob es so schlimm ist, dass man deshalb den Spieler nicht verpflichtet, weil, naja gut.
Du hast ja gesehen, wie lange ausgefallen.
Ja, das hat mich ja persönlich auch überrascht. Also ist ja auch egal. Wir wollen jetzt hier nicht.
Es gibt ja auch so ein Virus, der zurzeit rumgeht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. So ein Virus, der unheimliche Kopfschmerzen.
Im Internet.
Und, ganz, ganz viel, ganz deutliche Schwindelanfälle und auch unvorbereitet beim Patienten.
Ist das dein Ernst?
Ja, das ist mein voller Ernst. Ich kenne ein paar Leute, die das haben. Mein Vater hat das auch. Das ist ganz übel. Also das ist wirklich, da ist an normalen Tagesrhythmus gar nicht zu denken. Das ist ganz, ganz übel. Das greift wirklich, das geht so weit, dass manche Wissenschaftler überlegen, da mal nachzuforschen, ob das Nervensystem angreift.
Dann wollen wir mal hoffen, dass das A, deinem Vater nicht so lange schlecht geht und B, dass es Jonathas nicht wieder so schnell schlecht geht. Und dann noch kurz über alle. Ja,
stelle sich das vor, Himmelswillen.
Ja, stell
dir das. Das wird ein zweiter Philippe oder sowas. Ich gehe recht
am Stock.
Ja, nee, wollen wir nicht drüber nachdenken. Aller war es nämlich auch, der dann den Ball hat abtropfen lassen auf Rebic und der hält aus 25 Metern einfach mal drauf.
Boah, macht er auch nie wieder.
Macht er wahrscheinlich so nie wieder. Erinnerte mich ein bisschen an ein Tor von einem Dresdner letzte Saison. Das war, da war da auch so ein Sonntagsschuss mit dabei. War das ein Freistoß? Ich glaube, es war ein Freistoß. Egal.
Stefaniak.
Ja, kann sein.
Stefaniak.
War auf jeden Fall einmalig aber schön und einmalig scheiße.
Müssen da über Hübner müssen wir da sprechen.
Und über Czauner.
Ja, erstmal über Hübner, weil der sich natürlich auch extrem abkochen lässt und sich dann fallen lässt. Boah, ey, du kannst dich doch nicht fallen. Es war einfach, der hat den nicht so sehr gefoult. Der war einfach körperlich
robuster. Der war platt.
Nee, aber ja, weiß ich nicht, aber leg dich doch nicht hin. Mein Gott, Mike Hanke spielt hier nicht mehr. Ey, leg dich hier nicht hin. Mensch, versuch doch da irgendwie zu verteidigen oder faul ihn, mach sonst irgendwas, aber gib doch das nicht so kampflos preis, Mann. Das passte halt zu Hübis Auftritt.
Ja. Ja, das war schwach. Also das war und Czauner, war echt schwach. Tim, muss Czauner besser stehen oder steht Czauner richtig und kann ihn einfach nicht halten, weil er mit aufpassend 99 km/h angeflogen kam.
Also ganz ehrlich, ich saß auf der Tribüne und habe dann so gedacht, so 2-3 Minuten vorher, so okay, ja egal, jetzt nehmen wir das so mit nach Hause und dann als der Torwart dann abgeschlagen hat, habe ich dann auch so gedacht, naja, wird er jetzt auch gleich abpfeifen. Und dann habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen, ob Czauner jetzt richtig stand, habe ich jetzt in der Wiederholung muss ich sagen, nee, finde ich jetzt nicht. Also, kann vielleicht besser stehen, aber ich glaube, das macht da keinen Unterschied. Ich glaube ganz fest daran, dass es solche Momente gibt im Fußball, da kannst du auch noch so gut stehen als Torwart, der Ball ist dann trotzdem drin, wenn er den so trifft. Also, es tut mir leid, ich habe mich so furchtbar aufgeregt, das kann ich gar nicht vorstellen. Ich bin normalerweise eher so ein echt ruhiger Typ.
Aufregend.
Da und denke so.
Aufregend ist nochmal das Thema. Ich muss nochmal über Aufregen sprechen. Tobi, du hast es zu Hause am Fernsehen gesehen, aber hast du es noch ins Stadion geschafft?
Nein. Also ich war froh, dass ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin. Da wollte ich nicht noch ins Stadion. Asche auf mein Haupt, Schande über mich, aber nee. Also 32 Minuten Sofa und dann bis zum Schluss.
Und jetzt dein Eindruck von zu Hause vom Fernseher zum Thema Schiedsrichter, denn ich habe ja, wie eben schon gesagt, im Norden gesessen und da ist das ja alles ein bisschen anders, was die Einschätzung zum Schiedsrichter angeht und irgendwann fühlt man sich ja irgendwie auch beeinflusst von der ganzen Geschichte. Wie fandst du ihn?
Also ist mir nicht sonderlich negativ aufgefallen, okay, ich muss mal so sagen.
Ja, ist klar, nee, mehr wollte ich gar nicht wissen, mehr müssen wir zu dem Thema auch nicht sagen.
Tobi, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß.
Wieso, was war denn? Was wurde denn
gesagt? Nein, man fühlt sich wirklich beeinflusst von weil es steht, also in der Nordkurve mindestens 3 stehen immer auf und brüllen, was eine Scheiße.
Ja, wirklich, ja,
also mindestens 3.
Ich früher war auch nur jeder Schiedsrichter scheiße, der konnte 3 Meter vor uns machen. Also ich kann das verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, hat der da schlecht,
überhaupt nicht. Es ging allen voran so um klare Linie und so.
Natürlich, er muss natürlich faul pfeifen gegen Hübner, also ganz klar.
Ach so, ja, natürlich, damit wir nicht verlieren.
Nein, überhaupt nicht, nee.
Okay.
Überhaupt nicht, okay.
Ja, beim Kicker hat er eine 3 gekriegt und gelegentliche Probleme in der Zweikampfbewertung. Und ich denke mal, diese gelegentlichen Probleme waren auch da, aber wurden dann im näheren Umfeld vermutlich hochgebrüllt auf jede Entscheidung, war eine Katastrophe. Ist auch egal. Ich wollte es nur noch mal kurz gewusst haben und jetzt machen wir kurz einen Stopp und dann starten wir mit dem Thema Breitenreiter droht mit Umbau.
Batman hat Robin, Sherlock Holmes hat Dr. Watson und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Lange haben wir gesprochen über das Frankfurt-Spiel. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen was über sportlich und dann über Stimmung und sowas. Breitenreiter hat gesagt, jetzt ist die Chance für die Spieler, die noch nicht so viel gespielt haben, um reinzurutschen. Es ist doch klar, dass man schaut, ob man auch da vielleicht eine Veränderung vornehmen kann. Hintergrund, natürlich, wenn du viermal nicht in Folge nicht gewonnen hast, dann kannst du auch mal eine Mannschaft ändern. Sonst gilt natürlich, wie fast immer, never change a winning team. Tobi, welche Ideen kommen dir denn da so in den Kopf? Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen losgesponnen und hast gesagt, Bebu in der Startelf, Jonathas in der Startelf. Das sind natürlich alles gute Möglichkeiten. Weitere Ideen, weitere Ausführungen?
Ja, da wird's schon dünn. Also das Problem ist halt, du kannst, wenn Philippe verletzt ist, also das, wobei, vielleicht ziehst du nach dem Spiel jetzt den Anton doch mal in die Innenverteidigung, nimmst den Hübner auf die Bank. Das hätte er zumindest verdient. Hätten zwar beide verdient, aber irgendeiner muss hinten spielen. Also den Anton zurückziehen, davor den Bacalords wieder reinbringen oder dann doch noch einen Gestalter mit Ivar Fossum, hast du halt keinen, der mehr dazwischen holzt. Das ist dann relativ gefährlich. Also zumindest für Augsburg, also um in Augsburg aufzutreten, ist es relativ gefährlich. Bebu würde ich spielen lassen und dem Niklas Füllkrug eine Pause gönnen, indem dort der Jonathas spielt. Ja, aber vielmehr, also ich meine das echt nicht böse, aber wir haben jetzt auch nicht die riesige Qualität in der zweiten Reihe. Ach so, wir könnten vielleicht noch drüber nachdenken, ja, Mikko Albonos, aber den gleich von Beginn an reinschmeißen, tue ich mich auch schwer mit. Und aus Scholleck war jetzt auch nicht totale Graupe. Olli Sorg, über den denke ich gar nicht nach.
Um das klarzustellen. Vermutlich nicht. Tim, Fossum dann schon für Hübner quasi, also natürlich mit ein paar Wechseln. Oder hast du da noch andere Konstruktionsideen, Bacalords raus oder Schwegler oder sowas? Oder kommt dir das gar nicht in den Sinn?
Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Also ich glaube, es war jetzt glaube ich ganz wichtig, dass man vielleicht auch so diese offensive Kontinuität herstellt, dass man Martin Harnik auch irgendwie stärkt und sicherlich auch durch personelle Umstellungen. Ich glaube, dass Ivar einfach, sage ich ja schon eigentlich schon immer, muss ich sagen, seitdem er hier ist, echt ein begnadeter Fußballer ist. Und ich glaube, dass der, wenn er körperlich noch zulegt, vielleicht ein bisschen schneller noch wird, dass der in der Bundesliga wirklich echt eine Chance hat. Ich würde vielleicht auch überlegen, okay, wie kann ich den einbinden? Wie kann ich vielleicht auch über Mikko mal nachdenken? Wie kann ich die alle einbinden, um Augsburg echt gefährlich zu werden? Ich glaube schon, dass wir mit Jonathas und Harnik starten. Ich würde auch das erstmal ad acta legen, mit Harnik über rechts außen zu spielen. Das haben wir jetzt ja relativ oft gemacht. Das hat leider relativ oft nicht wirklich funktioniert und erst durch eine Umstellung ist er dann gefährlich geworden. Ich würde das echt so 4-4-1-1, also hängende Spitze von Harnik, so aus der Tiefe heraus, aus dem Deckenschatten von Jonathas. Ich glaube, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ist sicherlich auch einer, der das Duell im zweiten Ball gewinnen kann und dann eben mit Tempo wirklich in die Box geht. Fenan finde ich, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, insbesondere wenn man mit Nico spielt, hinten links, dann hat man links schon eine sehr spielstarke Achse. Dann in der Verbindung mit Bebu und Korb auf der anderen Seite, die beide sehr Tempo aufnehmen können und Bebu im 1 gegen 1 auch mal was Verrücktes macht. Und generell, wenn er vor sich auch wirklich nur noch maximal einen Gegenspieler hat, dann kann das wirklich echt eine Waffe sein. Und wirklich versuchen, kompakt mit den beiden Vierereien zu stehen und möglichst wenig zwischen die Linien zu kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht braucht Bacalords auch mal eine Pause. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsexy, wenn man jetzt Bacalords rausnimmt. Aber vielleicht ist es wirklich eine Alternative. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht. Also Bacalords hat sich aus meiner Perspektive jetzt auch spielerisch stark verbessert. Und der hätte es sicherlich verdient, auch von Anfang an zu spielen. Aber Ivar Fossum, vielleicht nicht gegen Augsburg, aber generell ist das echt eine Variante, die wirklich, wirklich ernstzunehmend ist.
Ich fand bei Forsum interessant, dass er sich, ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, alleine hat warm gelaufen. Es lag aber, glaube ich, daran, dass sich Schwegler irgendwie so ein bisschen wehgetan hatte, aber nicht ausgewechselt werden musste am Ende. Da dachte ich mir, jetzt muss Forsum sich wenigstens einmal vor den Fans zeigen. Und da ist er vor der Nordkurve auf und runter, hoch und runter, auf und nieder gelaufen. Das war Forsums großer Auftritt am Samstag. So, jetzt andere große Auftritt. Letzte Woche gab es viele Diskussionen hier und ganz viel Feedback. Twitter hat quasi geglüht, wenn es nicht sogar lichterloh brannte. Und neben Zustimmung zu den Meinungen, die hier letzte Woche gesagt wurden, gab es natürlich auch Gegenwind. Es handelt sich bei diesem Fans-Stimmung 50+1 und so weiter Thema um ein für viele Leute emotionales Thema. Das ist, auch wenn ich das selber in großen Teilen gar nicht so empfinde, auch schön und gut so. Aber nachdem bei Twitter ja auch beklagt wurde, dass in der letzten Woche keine Gegenmeinung zu Andres und teilweise auch Hans Äußerung vorhanden war, kann ich den traurigen Twitterern sagen, heute ist Tobi Krause da. Und so werden hier bei Hannover liebt immer verschiedene Meinungen zu Wort kommen und vielleicht nicht immer am gleichen Tag, aber wer schon mal einen wöchentlichen Podcast organisiert hat, das klappt halt nicht immer. Von daher hoffe ich, dass ihr das versteht. So, jetzt aber rein ins Gemüse. Tobi, du hast die Sendung letzte Woche natürlich gehört und hast, wie wir wissen, eine leicht andere Meinung zu dem Thema. Schieß los.
Ja, also das Thema ist auch ist an sich viel zu üppig, um da kurz drüber zu sprechen. Aber in aller Kürze muss ich halt einfach mal sagen, ich finde grundsätzlich eine Haltung zu sagen, Fans sollen im Prinzip, ich überspitze jetzt ganz bewusst, ja, wie Klatschpappen sein, sollen schön für Stimmung sorgen, aber mit der Kritik sollen sie es mal bitte lassen. Damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Und mit der Einstellung, was nehmen die sich überhaupt heraus, warum wollen die mit Politik machen, auch damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Einfach, weil ich der Meinung bin, wenn jemand hier in dem Fall bei Hannover 96 Mitglied ist und da berechtigte Fragen zu Vorgängen hat, dann darf er die gerne auch stellen. Jetzt kann man natürlich streiten, ob das öffentlich sein muss oder nicht. Ich bin der Meinung, das muss öffentlich sein, und ich bin auch der Meinung, es ist richtig zu verlangen, dass man das in der Öffentlichkeit auch bespricht, aufgrund der Tatsache, dass es in der Vergangenheit, und das sind nun mal Erfahrungswerte, die in der Szene gesammelt wurden, und da kann man mit vielen sprechen, und das sind beileibe nicht alles Ultras und Krawallmacher, dass ich nicht gleichsetzen möchte an der Stelle, bevor das hier falsch verstanden wird.
Man muss sehr aufpassen bei dem Thema, Tobi.
Ja, das stimmt. Wenn man mit 96 spricht, ohne dass es öffentlich wird, dann sind diese Gespräche meist hinterher nicht existent. Das heißt, das ist nicht verlässlich, was da in der Vergangenheit besprochen wurde. Dass diese Erfahrung haben viele Fans gemacht, die mit 96 bereits im Gespräch waren. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man sagt, man möchte jetzt, auch wenn man Fragen gestellt hat in der Öffentlichkeit, die öffentlich beantwortet haben. Finde ich ein ganz, ganz ordentliches Vorgehen. Muss man auch nicht in Stab drüber brechen, wenn man da Dialogangebote ausschlägt. Es gab so oft Dialog, der in einer Einbahnstraße letzten Endes endete, dass dies an den Tisch setzen und miteinander sprechen, hat man ja auch bei den 119 abgelehnten Mitgliedsanträgen gemacht, hat dann erst durch den öffentlichen Druck etwas bewirkt. Von daher ist das ein probates Mittel, eine Öffentlichkeit zu erzeugen.
Aber halt, ich unterbreche dich an dieser Stelle, du kannst gleich weiterreden, ich würde das kurz noch zu dem Thema was sagen. Aber glaubst du nicht, dass das Thema aktuell schon so öffentlich ist, dass dieses alles, was du gesagt hast, habe ich natürlich, kommt jetzt für mich auch nicht neu, habe ich auch alles schon gehört, ist mir selber nicht widerfahren, weil ich mit dem Verein in der Form nicht spreche, aber ich habe gehört, dass es des Öfteren so gelaufen ist, wie du es gerade beschrieben hast. Glaubst du nicht, dass es jetzt schon das Thema so und dieser Fragenkatalog so öffentlich ist, dass 96 gar nicht die Möglichkeit hat, das mit so einem Hinterzimmergespräch abzukanzeln und dann wird da nie wieder drüber gesprochen. Also das ist doch etwas, wo man von vornherein jetzt, wenn man auch das mit einem persönlichen Gespräch macht, trotzdem weiß, dass es am Ende der Geschichte in irgendeiner Form ein öffentliches Statement geben soll. Das hat der 96 selber auch gesagt. Das heißt, man kann es nicht mit Hintergrundgesprächen abkanzeln, die übrigens nicht immer nur schlecht waren für die aktive Fanszene, das ist aber noch ein ganz anderes Thema. Man muss es ja letzten Endes auch irgendwie danach öffentlich kommunizieren. Beide Seiten. Und das ist doch, also ich sehe diese Gefahr sehe ich tatsächlich nicht so riesig, dass das. Nee,
okay, das ist auch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite sind Fragen gestellt, warum sollen die Antworten denn nicht kommen? Eine gemeinsame öffentliche Erklärung, die 96 ja vorgeschlagen hat nach solchen Gesprächen, die wird doch nicht dazu führen, dass man alle Fragen dezidiert beantwortet. Und wenn man, ich glaube, die Personenzahl 8 wurde genannt, ja, die als Abordnung kommen soll. Ganz kurz, das haben hier 90 Fanclubs unterschrieben, ja? Und selbst die nicht unterschrieben haben, so wie ich zum Beispiel, hätten diese Antworten auch gerne. Die bekomme ich ja aber gar nicht, weil 96 nicht möchte, dass ich diese Antworten bekomme. Ich überspitze hier wieder. Aber unterm Strich ist es so. Und unterm Strich ist es das, was bei mir ankommt. Und ich kann ja immer nur für mich sprechen. Mir würde das nicht ausreichen, da treffen sich 8 Fans mit Hannover 96 und man macht hinterher eine gemeinsame Erklärung mit einem schönen Foto und die Sache ist damit wunderbar erledigt.
Aber außerdem... Wie stellst du dir diese gemeinsame Erklärung vor? Wie dünne? Also
Und wenn sie dick wäre, es würde nicht so sein, Hannover 96 beantwortet die Fragen. Und wenn die Fans beschließen, dass das eine Grundvoraussetzung für irgendwas weiteres ist, dann ist das eine Grundvoraussetzung. Ich mache mich doch, wenn ich solche Beschlüsse fasse und die hinterher durch eigenes Handeln konterkariere, mache ich mich doch unglaubwürdig und mache mich doch lächerlich. Dann ist doch ganz klar, völlig egal, was ich fordere, das muss die Gegenseite sowieso nicht einhalten. Die Fans haben klar beschlossen, ohne Beantwortung von Fragen gibt es keine Gespräche. Dann muss 96 diese Fragen beantworten. Tut 96 das nicht, liegt 96 nichts an Gesprächen mit der eigenen Fanszene. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und da ist der schwarze Peter und der Ball mitnichten auf Seiten der Fans, die diese Fragen gestellt haben, sondern ausschließlich und alleine, das ist meine ganz persönliche Meinung natürlich nur, auf Seiten von Hannover 96. Und da hat der e.V. einfach mal diese Fragen zu beantworten. Ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem darin liegt. Warum möchte man denn diese verdammten Fragen nicht beantworten? Warum denn nicht?
Also, kannst du genau sagen, woran das liegt. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man als Fan sicherlich einfach möchte, dass diese Fragen jetzt beantwortet werden und dass man möchte auch dieses Thema einfach jetzt auch mal diesen Stau an allen möglichen Input-Optionen einfach jetzt mal auch mal auflösen möchte, jetzt einmal, dass es jetzt vorangeht. So, aber ich meine, es ist doch einfach auch so, das sind eventuell auch Geschäftsgeheimnisse und eventuell auch Dinge, die
überhaupt nicht. Stopp. Es betrifft den eingetragenen Verein. Wir reden ja nicht über Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf Mitglieder.
Das stimmt nicht, Tobi. Es sind ja auch Fragen dabei, die so weit in die Zukunft reichen, dass es den e.V. nicht mehr betrifft.
Genau, das ist es halt.
Also wo sind, du meinst, was Vorkaufsrechte und dergleichen
ja, angeht? Ja, genau, Vorkaufsrechte oder was ist mit dem Mann aus Asien, der da kommt und das Geld auf den Tisch legt und so, oder wer kann das garantieren und so. Diese Fragen, die, und das hat ja sogar André letzte Woche gesagt, Fragen kann man immer stellen, ist überhaupt keine Frage, sehe ich ja persönlich auch so. Die Frage ist halt immer nur, wie sehr erwartet man tatsächlich Antworten drauf. Da sind also nicht nur Fragen, die den e.V. betreffen.
Nein, okay, Moment, ja, nicht ausschließlich den e.V., da hast du natürlich recht, weil mittlerweile auch schon Fakten geschaffen wurden, so dass es ganz eindeutig auch die KGAA und so betrifft, aber es wird doch immer von diesem Grundlagenvertrag so groß fabuliert und mit Hannover-Modell und Vorkaufsrechten, jetzt bezieh doch mal Klarstellung, warum denn nicht? Bezieh doch hier mal Klarstellung. Was macht denn so ein Vertrag unkündbar? Das möchte ich gerne mal wissen. Wie kann ein Vertrag denn unkündbar sein?
Das weiß ich nicht.
Es ist eine rhetorische Frage. Der kann nicht unkündbar sein.
Ja,
weil vor Gericht wird sowas ja nicht Bestand haben können, weil dann eine Seite immer benachteiligt ist. Und diese Benachteiligung ist nicht gerichts...
Welcher Benachteiligung redest du denn da?
Na, wenn ein Vertrag unkündbar ist, dann ist ja zumindest eine Seite, die kündigen möchte, im Nachteil.
Ach so, das meinst du, ja, okay.
Es gibt keine unkündbaren Verträge im deutschen Recht.
Nee, natürlich nicht.
So, ja, und dann reden wir doch bitte nicht von unkündbaren Verträgen, sondern wir reden von einem Grundlagenvertrag, der das Papier, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber nicht wert, dass auf dem mal gedruckt ist.
Das ist aber auch zu hart. Das ist aber auch zu hart, denn solange er besteht, ist er ja das ja wert, wo es draufsteht.
Nein, denn wenn ich das nicht mehr möchte, dass er besteht, dann klage ich gegen Einzelne. Und da sind wir ja nun mal, sind wir wieder ganz ehrlich, was hat Martin Kind jetzt den DFL-Verantwortlichen mit auf den Weg gegeben? Stimmen Sie nicht zu? Dann gehen wir so vor Gericht. Ja, ganz kurz. Was ist denn los?
Ja, aber gut. Aber das erzählt er ja nicht erst seit gestern. Das ist ja eine alte Geschichte.
Naja, aber das ist doch bekannt. Also ich meine, das ist doch, das schon seit Jahren klar, dass wenn das Ding nicht, wenn dieser Antrag nicht durchgeht, so die 50+1-Regel verstößt gegen europäisches Wettbewerbsgesetz. So, wäre klar.
Moment, das ist gerichtlich doch überhaupt nicht überprüft.
Nein, das stimmt. Es ist nicht überprüft, aber es gehen okay, eigentlich alle Seiten, auch die Befürworter von 50+1, gehen davon aus, dass es dazu...
Natürlich. Ne, also, aber trotzdem gibt es dazu noch kein Urteil, auf dem man jetzt sagen kann, deswegen, es ist nicht, es verstößt gegen Recht. Das können wir da
alle... Vollkommen richtig. Blödsinn geredet, eventuell. Ich möchte jetzt auch nochmal, also es ist auch so, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier auch kein Wirtschaftsrecht studiert und ich kann mir da auch nicht rausnehmen, das in irgendeiner Weise so professionell zu beurteilen. Da steht jetzt auch irgendwie Verbandsrecht, glaube ich, gegen Unternehmerrecht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich kann mir nur anhand dessen, was ich lese, was ich höre, mir in diesem Rahmen eine Meinung bilden. Und ich bin dazu zu dem Entschluss gekommen, mir eigentlich, sobald da nicht wirklich noch eine Meinung zu bilden, weil ich kann das nicht wirklich abschließend beurteilen. Ich bin nicht so gut informiert wie Tobias Krause oder wie Herr Hüttel vielleicht auch. Ich kann das jetzt auch nicht wirklich abschließend beurteilen. Ich gebe einfach nur zu bedenken, und das geht jetzt gar nicht mal so in die Richtung von 50+1 und Fragen sollen beantwortet werden, sondern es geht auch einfach so ein bisschen jetzt darum, so, ich sehe so ein bisschen so die Meinungsfreiheit für beide Seiten ein bisschen in Gefahr. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich möchte in den nächsten Jahren hier Bundesliga-Fußball sehen, dann finde ich, kann man das akzeptieren. Und dann kann man auch einfach sagen, okay, gut, das ist deine Meinung, die akzeptiere ich, als immer wieder gegenzuhalten. Und es gibt ja auch solche richtungsorientierten Aussagen oder zumindest Diskussionen, dass jemand sagt, ja, wir haben jetzt hier mit Martin Kind einen sehr engagierten, 20 Jahre, bla 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 bla. Und dann gibt es halt einfach auch Leute, die das nicht ernst nehmen möchten und die einfach glauben, dass sie die Wahrheit und das Recht auf
Wahrheit... Du verkennst halt die Motivation. Du verkennst da die Motivation. Letzten Endes lässt sich alles runterbrechen auf die Tatsache, dass es nicht nötig ist. Es ist nicht nötig und es wird auch nicht mehr Kapital. Das behaupte ich jetzt, das ist eine Mutmaßung, dass es nicht auf Fakten basieren kann, es ja nicht, weil es in der Zukunft ist, dass hier nicht mehr Kapital reingespült wird, nur weil 50+1 fällt. Und weil es eine Ausnahmegenehmigung gibt, Martin Kind, der Alleinherrscher, und das ist er dann de facto. Da gibt es zwar noch andere Gesellschafter, aber die haben nicht die Mehrheit. Er hat die absolute Mehrheit, er kann tun und lassen, was er will. Da machen wir uns doch mal nichts vor. Ich persönlich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, weil Martin Kind das ist. Ich möchte grundsätzlich nicht, ob das Horst Mayer, Karl Schulze, Sabine Funke ist. Ich möchte nicht, dass eine Person über oder Wehe eines Fußballclubs. Da mag ich verklärt sein, da mag ich nicht modern sein. Ich möchte es nicht, dass jemand über Wohl oder Wehe einfach so entscheiden kann, und das könnte dann diese Person de facto. Und diese Person kann mit seinen Anteilen auch machen, was man will. Also bitte, wenn der verkaufen möchte, und dann heißt es ja, gibt es auch ein Vorkaufsrecht für die anderen, ja, dann können die das Kapital aufbringen? Was bringt denn ein Vorkaufsrecht auch für den e.V.? Der hört doch, das ist doch Augenwischerei. Der e.V. hat das Kapital doch gar nicht aufbringen können,
irgendwelche Anteile zu kaufen. Das Kinderzentrum verkaufen. Warte mal. Wisst ihr, was ihr gerade macht? Ihr diskutiert wieder die ganze alte 50+1 Soße rauf und runter. Da haben wir hier schon vor 2 Jahren gesprochen, da spricht jeder Stammtisch drüber, da spricht jeder bei der Arbeit drüber, da spricht jeder im Stadion drüber. Da kommt auch nichts Neues. Es wissen das doch stimmt. Alle, welche beiden Argumente, welche Bedenken die eine Seite hat, welche irgendwas zwischen Hoffnung und Gleichgültigkeit die andere hat.
Guck mal, es gibt einfach noch immer Bundesliga-Vereine, die reine EVs sind. Und es gibt auch außer die bereits enthaltenen Ausnahmen, überall Clubs in der Bundesliga, und die sind auch Wirtschaftsunternehmen, die 50+1 formell erfüllen. Das heißt, es gibt da für mich, und das ist mein, mir geht es da auch wenig um Emotionen und alles Mögliche, es ist nicht nötig.
Es gibt Leute, die sagen, es ist nicht nötig, das nehme ich dir auch voll ab, dass du das so siehst. Ich finde aber auch, es gibt ganz schnell 3 andere Leute, die sagen, nur so können wir auf lange Sicht bestehen. Wie gesagt, es hat jeder seine Meinung zu dem Thema und es gibt unendlich viele Meinungen.
Die können doch Geld geben. Gib doch, Martin Kind soll doch Geld geben. Soll er doch Geld geben? Na,
will er doch nicht, weißt du doch.
Aber will er nicht, genau, will er doch gar nicht.
Aber
genau.
Darum geht es doch jetzt überhaupt nicht in dieser Diskussion.
Ja, er will es jetzt nicht.
Es geht nicht.
Wann will er es denn dann? Er hat doch jetzt schon das Sagen.
Ja, genau. Genau, das ist ja auch genau diese Augenwischerei. Es wird ja so getan, als wenn sich besonders viel ändert. Also für mein Gefühl ändert sich nicht besonders viel. Natürlich 2% mehr machen am Ende doch den Kugel ganz schön fett, weil eben dann doch halt mehrheitliches Stimmrecht besteht. Aber seien wir doch mal ehrlich, er hat doch hier schon seit Jahren das absolute Sagen.
Und soll das doch auch darauf beruhen lassen. Ist doch alles.
Aber es geht doch darum, mehr Kapital zu schaffen. Und das geht doch offensichtlich nur Aber
ja, nein, geht's nicht. Es geht darum, dass ihm der EV nicht mehr in die Suppe spucken kann. Dass er Schiss hat, dass sich Gruppen bilden werden, die dann doch irgendwann die nötige Mehrheit haben, um Satzungen zu ändern.
Der EV hat doch jahrelang nicht geschissen gekriegt, dass sich selbst zu organisieren.
Ja, das hat doch jahrelang nicht hingekriegt. Genau, jahrelang nicht. Das darf man die Leuten wie mir vorwerfen. Jahrelang den Arsch nicht hochbekommen und jetzt plötzlich rumkrakehlen. Völlig richtig. Und da gibt es auch kein
Gegenargument. Ich werfe dir überhaupt nichts vor. Und ich finde das auch
blöd. Aber Tobi wirft sich das selber vor.
Ja. Ich glaube einfach, dass wir auch eigentlich für dieselbe Sache sind unterm Strich des Tages. Ich glaube, und ich, das ist eine Frage, die ich dir stelle, Tobi, also Krause meine ich jetzt, Entschuldigung, hast du Bedenken, dass hier ein chinesischer, russischer Investor kommt und die Mehrheitsanteile übernimmt?
Nicht aktuell. Ich halte, wobei 96 war in China. 96 hat eine Delegation in China gehabt, um
was. Ja, auch in Albanien und auch in
offiziell. Georgien, ja, offiziell. Ja, Albanien ist eine andere Geschichte. Aber China offiziell ja, um sich in der Jugendarbeit auszutauschen, das ist natürlich hochgradig. Nee, das darf ich so nicht sagen. Das ist natürlich in meinen Augen erstmal nicht glaubwürdig. So. Mhm. Weil in China sitzt Kapital. So, es muss für mich gar nicht der Russe, es muss für mich gar nicht der Chinese, der Italiener, der Hamburger, der Frankfurter sein. Mir reicht auch der Hannoveraner, der das hier alles alleine entscheiden kann. Für mich ist es völlig egal, wo jemand herkommt. Ich möchte nicht, dass eine einzige Person unabhängig von allen möglichen Kontrollgremien über Wohl oder Wehe von Hannover 96 entscheiden kann. Egal ob Martin Kind, Dirk Rossmann, Tim Block, Tobias Krause. Sehr schön. Keine Einzelperson darf diese Macht über Hannover 96 haben. Das ist mein Standpunkt. Da geht es mir gar nicht um Russe, Chinese, irgendwas, ist mir völlig egal. Auch der Hannoveraner nicht.
Dir, Tobi Krause, würde ich diese... Tim, jetzt wirklich mal. Also ihr macht weiterhin das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Ihr sprecht immer noch über die Grundsätze von 50+1, die Vorteile, Nachteile, Befürchtungen und so weiter. Das ist alles tausendmal besprochen worden. Da wird dem Hörer auch nichts Neues mehr kommen. Da bin ich ganz, ganz sicher von. Ich würde lieber noch ein bisschen kurz an der Aktualität bleiben. Es gab letzten Freitag vor dem Frankfurt-Spiel dieses Fantreffen. Dort wurde beschlossen, dass es beim Boykott bleibt. Tobi hat es ziemlich gut zusammengefasst. Solange der Verein die Fragen nicht beantwortet, gibt es keine Stimmung. Ich war jetzt das erste Mal wieder seit längerer Zeit im Norden, in der Nordkurve, und muss sagen, es war schon ein bisschen ungemütlich, das Ganze. Also, ob da nun gesungen wird oder nicht, regelmäßige Hörer werden es wissen, ist mir persönlich jetzt nicht wirklich entscheidend für so einen gelungenen Nachmittag. Es waren aber so ein paar Sachen dabei, die mir negativ aufgefallen sind. Da werden Frankfurter Fans beklatscht, nachdem sie Martin Kind, du Sohn einer und so weiter gesungen haben. Die Frankfurter Fans, die einen Satz vorher Scheiß Hannover, Scheiß Hannover gerufen haben, kriegen den Applaus dann aus unserem Fanblock. Da werden Gegenstände aus N16, N17 und nicht nur einmal, sondern relativ regelmäßig von oben nach unten geworfen. Da wird von unten nach oben und
dafür
von oben... Warte, ich bin noch nicht fertig. Von oben nach unten und von unten nach oben gepöbelt. Da steht man da und winkt sich nicht zu, sondern macht diese Komm-doch-Geste von beiden Seiten, von unten und von oben. Und da gibt es ein höhnisches Auf Wiedersehen aus N16 und N17, wenn die ersten Fans kurz vor Abpfiff das Stadion verlassen.
Dann ein Beklatschen der Mannschaft, die in die Kurve kommt. Das nochmal ganz kurz, das muss man im Zusammenhang sehen. Ein höhnisches Auf Wiedersehen an die früheren Abhauer und ein Beklatschen der Mannschaft, die dann in die Kurve kommt. Und das muss man zusammen sehen.
Ja, und ich habe in die Gesichter geguckt und ich überlasse einfach jedem selber. Ich kann nicht und ich will mich auch nicht aus dem Fenster hängen und sagen, dass das auch an die Mannschaft ein Klatschen war, was gemacht wurde, nur deshalb gemacht wurde, weil es Thema war vor kurzer Zeit, dass man zu früh das Stadion verlassen hat. Das höhnische Auf Wiedersehen.
Aber es ist ein Zeichen, selbst wenn.
Es ist ein Zeichen. Es gab, also um mich herum gab es genug Leute, die sich bitterböse drüber aufgeregt haben und das als verarschen können wir uns alleine bezeichnet haben. Hätte es diese Artikel und diesen in Anführungsstrichen Aufschrei nicht gegeben, als N16, N17 neulich mal irgendwie früher das Stadion verlassen hat, wären sie dieses Mal auch wieder zeitig gegangen und wären nicht geblieben.
Vielleicht.
Sagen Leute um mich herum. Ich will es mir gar nicht anmaßen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin auch schon oft genug direkt mit dem Abpfiff, beziehungsweise ich gehe ja nicht immer direkt mit dem Abpfiff. Samstag saß ich noch ein bisschen da am Kopf geschüttelt. Aber es geht auch nicht um die einzelnen Geschichten und auch nicht darum, ob da jetzt einer mit kurzen oder langen Haaren einen mit dünnen oder dicken Beinen anpöbelt. Es war einfach nicht schön. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also es war einfach, da werden immer ab und zu mal Banner ausgerollt, unten singt mal einer, dann wird höhnisch geklatscht und das ist das Spiel zu Ende, gehen wir alle nach Hause. Es war insgesamt eine hoch unbefriedigende Situation. Für mich persönlich nicht schlimm. Ich gehe nächstes Mal wieder in den Süden. Ach, das stimmt nicht. Übernächstes Mal wieder in den Süden. Und dann habe ich da meine Ruhe, kann in Ruhe mein Bierchen trinken, Fußball gucken und mich um die sportlichen Sachen kümmern. Aber ich muss sagen, es war anders, als ich das, als zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal da war.
Das ist ganz, ganz traurig, was da passiert derzeit. Ganz, ganz traurig.
Das sind
da ist auch, da ist sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer. Das hat mit dem nichts mehr zu tun. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran an die Spiele gegen Eintracht Braunschweig, wo ich das Gefühl hatte, zum allerersten Mal das Gefühl hatte, da stehen alle für dieselbe Sache. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, nicht mehr zu rekonstruieren.
Nein.
Das macht mich sehr, sehr, sehr traurig.
Bin ich anderer Meinung.
Das ist total bitter und eigentlich kann man darüber auch Seiten über Seiten verfassen, wie traurig das eigentlich ist und welche Gründe das haben kann. Es ist einfach blöd, dass man sich so auseinander manövriert hat. Und sicherlich sind da beide Seiten irgendwo, wenn man jetzt, ich will auch mal irgendwie nicht über beide Seiten reden, über aktive Fanszene, Ultras und so weiter. Ich finde, das gehört irgendwie alles zusammen und man muss das halt irgendwie auch mal wollen. Man muss irgendwie auch wollen, dass man auch die Ultras dazu zählt zu uns. Natürlich gehören die dazu und ich finde das sowas von bescheuert, wenn man sich nach dem Spiel dann hinsetzt zu Hause, schön in Sicherheit wiegt und auf Facebook da seine, oder auf Twitter, wo auch immer seine Texte niederschreibt. All das traut man sich nicht, denjenigen zu sagen, die dann irgendwie ein Feindbild darstellen. Man hat, natürlich ist da viel Kack passiert, natürlich haben die viel Mist gebaut, gar keine Frage, aber vergessen ist doch vergessen. Gestern war gestern, jetzt geht's doch auch irgendwie so mal ein bisschen um. Und wenn man nur deswegen in Stadion geht, weil man die Mannschaft unterstützen will, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da muss man auch akzeptieren, dass es halt eben Menschen gibt, die das jetzt halt eben missbrauchen. Man kann das auch gut oder schlecht finden. Man kann jetzt auch mich hinterher zerreißen für das Wort missbrauchen. Aber am Ende...
Missbrauchen finde ich auch hart, ja.
Ja, also das ist
das Erste, aber als Bühne missbrauchen kann man jetzt schon sagen. Ja, ist okay.
Ja, also, ne? Und ganz ehrlich, ist es denn schöner, wenn dann Stimmung, also wenn die im Stadion nicht boykottieren, aber dann bei jeder Gelegenheit Martin Kind, du Sohn einer und so weiter rufen, das macht's doch auch nicht schöner. Dann bitte, und das habe ich ja schon vor Wochen kritisiert, hätte man vielleicht vorher auch schon ein bisschen besser kommunizieren können und sagen, komm, dann verlässt die Nordkurve komplett das Stadion in Minute XY und kommt erst dann wieder und dann wird Stimmung gemacht. Wie bei der, sag ich mal, 12 Minute und 12 Sekunden Geschichte, um dem mal auch mal ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. So macht man auch all die mundtot, die sich da hinstellen, sagen, ja, die kämpfen nur für ihre eigenen Interessen.
Sie kämpfen für die Interessen aller Fans, also das sieht halt keiner. Aber ganz kurz, bevor du, ich wollte noch was mit dem, da kommen wir nie wieder hin oder das lässt sich nie wieder herstellen.
Das würde ich gerne hören. Was muss passieren, Tobi? Was muss passieren, damit das wieder
geflickt wird? Erstmal würde ich sagen, wir hatten vor 3 Jahren ja eine ähnliche Situation. Da gab es auch schon mal einen Fan-Boykott, da gab es auch offene Briefe an den Verein, auch von Personen, die jetzt wieder involviert sind, namentlich zum Beispiel David Wag, einer, der sich seither unglaublich für die Fanszene und für deren Interessen einsetzt, der auch jetzt im Fanbeirat gewesen ist, bis zu den Neuwahlen. Und auch da haben sich in der Nordkurve 96-Fans und 96-Fans gegenseitig auf die Mütze gehauen. Auch da wurde Ultras rausgerufen. Auch da gab es Schmähungen hoch und runter, links und rechts. Und danach haben sich alle wieder vereint. Das heißt, ich glaube nicht, dass es nicht wiederherstellbar ist.
Aber was ist passiert, Tobi, was ist passiert, damit es wieder besser geworden ist?
Man hat sich mit dem Verein geeinigt, man hat wieder am gemeinsamen Strang gezogen, der Verein hat Zugeständnisse gemacht, die Ultras und die aktive Fanszene sind zurückgekommen von den Amateuren, Stimmung gesorgt und damit haben sie auch wieder das Publikum hinter sich gebracht. So kann man das sagen. Aber sie sind halt mehr als ein paar Kasperköpfe und das darf man dann auch akzeptieren. Es wird auch jeder akzeptiert, wobei von Einzelnen sicherlich nicht, der versucht Stimmung zu machen. Aber du hast ja vorhin gesagt, es flogen da auch Gegenstände von oben nach unten. Ich weiß aber auch, dass die Leute angesprochen wurden, die diese Gegenstände geschmissen haben, mit der Aufforderung, das nicht wieder zu tun. Das ist immer wieder passiert, okay. Es ist halt eine Masse, die du nicht unter Kontrolle halten kannst. Das lässt sich vielleicht vorwerfen.
Das lässt sich definitiv festhalten.
Und ja, es gibt da den Boss. Es gibt halt, es ist eine homogene Masse. Deswegen kannst du auch nicht sagen, da ist einer, der gibt da die ganze Meinung vor. Was muss passieren? Ich glaube,
Du hast es gesagt, du hast es ja eben schon gesagt, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren oder wann das war, der Verein hat Zugeständnisse gemacht, ist auf die Fans zugegangen. Und das ist, wird die einzige Lösung ja offensichtlich sein, dass dieses aktuelle Problem wieder aufgelöst wird. Ich glaube nicht, dass dieser Riss, der durch die Fans gegangen ist, sich kitten lässt, solange es so bleibt, wie es ist. Das heißt, es muss irgendwas passieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fanszene, ich zitiere, Hannover bleibt stabil, Zitat Ende, dass die Fanszene nicht ohne die Beantwortung der Fragen wieder Stimmung macht. Bin ich fest von überzeugt. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit. Der Verein muss auf die Fans... Warte, Tobi, ich habe es netter formuliert. Muss auf die Fans zugehen und diese Fragen beantworten, beziehungsweise sonstige andere Geschenke. Das ist ja nun auch ein regelmäßiges Konstrukt, dass man vielleicht dann so ein bisschen andere Sachen netter herstellt. Aber es muss vom Vereinsseite was kommen. Und da ist die spannende Frage, wird das jemals passieren? Wir werden es nicht beantworten an dieser Stelle. Wir werden es erleben müssen. Und wir haben jetzt eine Stunde rum. Wir haben nicht eine Sekunde über dieses blöde Augsburg-Spiel gespielt. Aber, wir haben noch ganz kurz Zeit. Letzte Woche hat gewonnen Basti, der hat 1-0 getippt auf Frankfurt. Das dürfte reichen. Tobi Krause tippt jetzt diese Woche.
1-2.
Für ja, Hannover also. Wir gewinnen.
Ja.
Tim.
2-3.
Das klingt schon wieder nach Gegentoren aus dem Spiel heraus. Ich bleibe bei 1-1. Ich habe mit diesen 1-1-Tipps lag ich gar nicht so schlecht in letzter Zeit. Vielen Dank. War wieder gut zu dem Thema. Ich finde das immer gut, wenn wir dazu Meinungen kommen. Ich weiß, das wird auch wieder nicht allen Hörern gefallen, ist mir persönlich aber auch nicht entscheidend. Ihr könnt das gerne, wenn euch das gefallen oder halt auch nicht gefallen hat, uns bei Twitter sagen. @Hannover liebt MSR und bei Hannover das E weglassen. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.